scheitern, dann beginnen wir, weil wir gut abschließen wollen. Ja, das ist beim Führerschein, keiner beginnt mit der ersten Fahrstunde und sagt, es wird eh nichts, ja. Mit der Ausbildung, ja, man startet motiviert, mit der Diät, ja, bei der Diät ist es schon eher, dass man sagt, oh, das ist die letzten 10 Mal nichts geworden, das wird diesmal wahrscheinlich auch, aber vielleicht besser als letztes Mal, bei der Erziehung, bei vielen Dingen, ja. Wenn ich denke, meine Tochter, die ist mit, in Österreich darf man schon mit 15,5 mit Führerschein beginnen, ja. Und die wollte das, die war total ambitioniert, ne? Der einzige Haken ist, du musst mit deinen Eltern gemeinsam 3000 Kilometer fahren. Und wir haben es nicht geschafft. Und die Jahre vergingen und sie ist jetzt 20 und hat immer noch keinen Führerschein, ja? Und sie hat jetzt so eine Karte, da kann sie in ganz Österreich kostenfrei rumfahren und die Freunde fahren und irgendwie, und dann ist mal in der Theorie durchgefallen, das hat sie so runtergezogen und jetzt hat sie immer noch keinen Führerschein, gell? Und ich merke das oft, auch bei jungen Leuten, ja, manche sprechen auch von der Generation X, ja, die planen viel, die haben viele Ideen und Träume, aber bringen es dann, sagt man zumindest, dann oft nicht so zu Ende. Ich habe 4 Kinder, gell, der Ältere ist eben 20, dann 18 und 13 und der Jüngste 3. Und ich merke das immer wieder, die haben so, gerade die Teenies, gell, planen und überlegen so vieles und es bleibt dann irgendwo doch auf der Strecke. Aber das ist nicht nur bei den jungen Leuten so. Ich merke, je älter ich werde, desto mehr habe ich mit Menschen zu tun, auch mit Christen zu tun, die gut begonnen haben und irgendwo Schiffbruch erlitten haben. Oder es irgendeinen Knacks im Leben gibt, oder wenn ich denke, mit denen war ich in der Jugend unterwegs und wo sind die jetzt? Die haben nie gesagt, nein, ich will mit dem christlichen Glauben nichts mehr zu tun haben, aber wo irgendwas eingeschlafen ist, wo irgendwas gebrochen ist. Und ich selber merke auch, je älter ich werde, auch wenn ich als Missionar oder als Pastor in Österreich bin, ich verletze andere Menschen, ich mache Dinge kaputt, ich zerbreche Dinge, Dinge, was man eigentlich gar nicht will. Man will ja nichts kaputt machen, man will nicht früher aufgeben, man will kein Versager oder man will ja eigentlich dranbleiben. Man hat ja begonnen, auch mit Jesus und mit der Nachfolge, um dran zu bleiben. Wir haben gestern von einigen Beispielen gehört, die motiviert waren, die bis zum Schluss im Glauben dran geblieben sind. Wir haben über den Daniel geredet, der einen Entschluss als junger Mann gefasst hat in seinem Herzen und der bis zum Schluss als alter Mann den Löwen vorgeworfen wurde und der nach wie vor in seinem Leben treu an Gott festgehalten hat. Wir haben von den Leuten im Hebräerbrief, wir haben von Jesus, wir haben von Paulus, wir haben viele Beispiele gesehen, wo uns deutlich wurde, Gott will und der Bibel ist es wichtig, dieses Thema nicht nur mit Jesus anzufangen, sondern auch gut abzuschließen. Wir haben gehört von vielen Leuten, von Jüngern, von Propheten, von Königen, die gesalbt wurden, die begannen. Und dann haben wir auch gesehen, wie Leute gescheitert sind, wie die Bibel ungeschminkt darüber berichtet. Und die Frage war, was sind Gründe, warum Menschen auch im Glauben straucheln, verbittern und nicht dranbleiben? Und ich hatte euch erzählt von meiner persönlichen Lebenskrise vor 2 Jahren mit meiner Krankheit und wo es auch in der Gemeinde schwierig war und so weiter und wo ich dann dieses Buch gelesen habe, mit Gott ins Ziel, ja. Das gleiche Thema, was wir hier auch haben und wo hinten hier auf dem Buchrücken draufsteht von dieser Studie in den USA. Ich lese es euch nochmal vor. Eine Umfrage oder eine Studie unter Vollzeitlern, unter Pastoren, wo es heißt, nur einer von 10, die als junge Männer im Dienst für den Herrn angefangen, ist im Alter von 65 Jahren noch auf Kurs. Nur einer von 10, also in den USA, gell? Schon krass. Sie werden von moralischem Versagen, von Entmutigung und von liberaler Theologie niedergestreckt. Aus welchen Gründen auch immer fallen 9 von 10 aus. Und dann halt habe ich gesagt, hey, auch wenn ich in dieser Lebenskrise bin, wir haben gestern noch geredet, war es eine Midlife-Crisis, gibt es die überhaupt, weiß ich nicht. Aber ich will dranbleiben. Ein gewichtiger Grund, warum Menschen aufhören oder nachlassen im Glaubensleben, ist Entmutigung und Enttäuschung. Ja. Hier stand von moralischem Versagen und es gibt viele Dinge. Ja, aber ich glaube, ein großer Punkt, warum Menschen nicht mehr so dranbleiben, ist, weil sie sich's irgendwie anders vorgestellt haben mit dem Glauben. Ja, man singt so schöne, ermutigende Lieder und wie schön das ist, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Und dann kommt der Alltag und man wird enttäuscht, vielleicht von Gott auch enttäuscht. Ja, am Anfang war das Glaubens, das Gebetsleben noch so aktiv und dann ja hört Gott überhaupt und irgendwann hört man auf, so zu beten. Man ist vielleicht auch enttäuscht von den eigenen Kindern, ja, die nicht so, wie man das sich dachte, Jesus nachfolgen. Oder auch von der Frau, von sich selbst. Dinge, die einen runterziehen oder dass man selber in seiner Gabe und in seinem Dienst kaum beachtet oder wahrgenommen wurde. Also es gibt viele Gründe, warum man im Glauben nachlassen kann. Und wir schauen uns heute eine Person an. Gestern waren es einige Bibelstellen, heute wer, es heißt ja immerhin Bibeltage, ja, und wer eine Bibel dabei hat, kann die aufschlagen oder einfach zuhören. Manche tun sich leichter, wenn sie einen Text vor Augen haben. Ich lese hier aus der, die Übersetzung ist die heißt Schlachterübersetzung. Die meisten haben, glaube ich, Luther. Hätte ich vielleicht eine Lutherbibel, aber passt alles, ja. Und wir lesen heute nur ein Kapitel. Und ich sag euch, die meisten und ich selber haben diese Person in der Bibel gar nicht auf dem Schirm, obwohl das eine Person ist, die sehr gewichtig war. Wir werden staunen, was die alles getan hat. Gibt es eigentlich nur ein Kapitel oder noch ein zweites, aber da wird er nur kurz, nicht so ausführlich erwähnt. Und diese Person, die hat wirklich extrem stark begonnen, ist lange, viele Jahre und Jahrzehnte Vorbild gewesen und dran geblieben und ist dann ganz krass abgestürzt. Und dieses Beispiel wollen wir uns anschauen und wollen dieses Kapitel lesen. Erstmal den ersten Teil, wo wir sehen, was für ein Aufstieg, was für ein Segen dieser Mann für Gottes Volk war. Und zwar geht es bei dieser Person um den der in Übersetzung mit einem S und auch noch anders geschrieben, aber in meinem so. Der Usia, ja. Was wisst ihr denn über den Usia, ja? Nicht viel, ja, oder? Also ich war selber erstaunt, was da in der Bibel über den Usia zu finden ist. Also wer möchte, ist herzlich eingeladen, mit aufzuschlagen. Zweite Chronikerbuch. Also nicht Korinther, sondern ein alttestamentliches Buch. 2. Chroniker, Kapitel 26, Vers 1 bis 15 lese ich uns mal vor. Und da lesen wir von diesem steilen Aufstieg und von diesem Segen und vom Dranbleiben. Und wir lesen auch über Gründe, warum dieser Mann so mit Gott unterwegs war, bevor wir schauen, wie es zum Absturz kam. Also, habt ihr's? Seid ihr dabei? Wow! Ist es womöglich auch noch die Elberfelder, ja, 1900, vor, nach, ja, 1905, alles klar, okay. Ja, weiß man nicht, ne? Okay, aber ich hoffe, es irritiert euch nicht. Ich lese. Da geht's los. Da nahm das ganze Volk Juda, die nahmen den einfach, ja, nahm das ganze Volk Juda den Usia. Wie wird es denn hier geschrieben? Mit J. Aber es wird unterschiedlich. Ne? Es ist, ich könnte es auch auf Hebräisch schreiben, aber das wäre schlecht. Ne? Also, den Usia, der 16 Jahre alt war und, habt ihr die Frage vorhin gehört, es war nicht abgesprochen, gell? Was mein Traum mit 16 war, hätte ich sagen können, König werden. Ja? Also der Usia hat einen Traum, das ist ja unglaublich. Ja. Und machte ihn zum König anstelle seines Vaters Amazia. Er baute Elot oder Eilat und brachte es wieder an Juda, nachdem der König sich zu seinen Vätern gelegt hatte, nachdem er gestorben ist, ja. Usia war 16 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 52 Jahre lang. 52. Vom David wissen wir, der hat 40 Jahre regiert. Und ist, haben wir das auf dem Schirm? Ein Mann, der Israel, der Juda 52 Jahre lang prägte. Das wäre so, als ob Angela Merkel bis 2052 oder 57, ja, die waren 2005, ja. Ja, war kein Statement, es war einfach nur eine Feststellung, ja. Okay. Ja, er regierte 52 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war ganz wichtig bei den Hebräern, Jecholja von Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Das ist das Gesamturteil über sein Leben. Ganz wie es sein Vater Amazia getan hatte. Und er suchte Gott, solange Zacharja lebte, der Einsicht hatte in die Offenbarungen Gottes. Und solange er den Herrn suchte, ließ Gott es ihm gelingen. Punkt. Und es kommt eine ganze Auflistung, was er alles getan hat. Aber das müssen wir alles lesen, um uns bewusst zu machen, was für ein Mann das war. Denn, und jetzt kommt der Grund, wo das Gelingen zu finden war. Er zog aus und kämpfte gegen die Philister und riss die Mauern von Gad und die Mauern von Jabne und die Mauern von Aschdod nieder und baute Städte bei Aschdod und unter den Philistern, Gazastreifen. Denn Gott half ihm gegen die Philister, gegen die Araber, die in Gur Baal wohnten, und gegen die Meoniter, und die Ammoniter zahlten dem Usia Tribut, und sein Ruhm verbreitete sich bis nach Ägypten hin, denn er wurde sehr stark. Steht ja auch, gell? Und Usia baute Türme in Jerusalem, am Ecktor und am Taltor und am Winkel, und befestigte sie. Er baute auch Türme in der Wüste und grub viele Brunnen. Also im Nahen Osten ganz wichtig. Wer das Wasser hat, hat die Macht, ja. Er baute viele Brunnen, denn er hatte viel Vieh in der Schäferla, in der Gegend da Richtung Mittelmeer, und auf dem Mischor, und Ackerleute und Weingärten auf dem Bergland und am Karmel, denn er liebte den Ackerbau. So, ein paar Verse haben wir noch. Seid ihr noch dabei, ja? Ja. Ist jemand schon raus? Nee. Usia hatte auch ein kriegstüchtiges Heer, das truppenweise ins Feld zog, in der Anzahl, wie sie gemustert wurden, durch Jehiel, den Schreiber, und Maaseja, den Vorsteher unter der Leitung Hananias, eines königlichen Obersten. Die Gesamtzahl der Familienoberhäupter der kriegstüchtigen Mannschaft betrug 2600, und unter ihrer Hand war das Kriegsheer 307.500. Kriegstüchtige Leute mit gewaltiger Schlagkraft, um den König gegen die Feinde zu helfen. Und Usia rüstete das ganze Heer mit Schilden, Speeren, Helmen, Panzern, Bogen und Schleudersteinen aus. Er machte in Jerusalem auch Maschinen von erfinderischen Männern, kunstvoll gebaut, die auf Türmen und Zinnen aufgestellt wurden. Das kann man alles machen, wenn man zu viel Zeit hat, ja? 52 Jahre. Mit Pfeilen und mit großen Steinen zu schießen. So verbreitet, aber jetzt nicht also nur bis Vers 15, ja? So, auf diese Art und Weise verbreitete sich sein Ruhm weithin, weil ihm wunderbar geholfen wurde, bis er sehr stark wurde. Was für ein König. Was für ein Segen für ein Land. Ein Mann Gottes. Geboren in einer Königsfamilie aus der Segenslinie der Nachkommenschaft des König Davids. Konnte das Geschlechtsregister nachweisen. Mit 16 Jahren zum König eine steile Karriere. Müssen wir mal aufzeichnen, ja. Also als Teenie, ja. Als Teenager. Also mein Sohn. Ja, unvorstellbar. Der nur mein Kopf verdient. Dann lesen wir noch. Er besiegte Städte. Ich meine, das taten ja viele Könige, ja. Städte besiegen. Aber der besiegte die nicht und ging dann weg, sondern der besiegte die Städte, nahm die Steine und baute neue auf. Er baute die Städte wieder auf. Mit dem, was er da gerade zerstört hat, baute er wieder neue Städte auf, haben wir gelesen. Er fördert den Handel. Er besiegte jahrelange Feinde. Ja, die Philister waren die Urfeinde Israels, die nur Not und Elend brachten. Und wenn ein Volk über Jahrzehnte unter Feinden leidet und dann kommt einer und befreit sie, ja, der wird gefeiert. Wir haben gelesen von Bauprojekten in Jerusalem, ja, können wir sagen, einer, der etwas baut. Ja, als ich hier reinkam, hat der Johannes gemeint, ich glaube, wir brauchen neue Lampen oder irgendwas, gell? Also einer, der das im Blick hat, was man braucht, ja, ein Visionär, ja, fürs Land. Aber nicht nur ein Visionär, sondern auch einer, der es tut, ja, und zum Schutz. Also das weiß kein, also ich finde die Lampen gut, ja. Also wollte ich damit nicht sagen. Also und zum Schutz Jerusalems baut er dann hier solche Türme und so weiter. Also er war ein Planer, er war ein Verwalter. Wir hatten heute am Abendtisch gerade geredet, was ein Pastor alles können muss und dass es auch gut ist, dass einer nicht alles kann, gell, dass er ergänzt wird. Aber wenn man das hier liest, haben wir den Eindruck, der war handwerklich, der war überall, war der gesegnet, ja, war die Hand Gottes im Spiel. Der machte die Truppe kampffähig. Und dann lesen wir, dass er hier kunstvoll, also der baute die Waffen nicht nur effektiv, sondern noch schön, also irgendwie, also er war ein Stratege, er modernisierte alles. Und wir merken ja auch in unseren Zeiten, Freiheit und Sicherheit erfordert starke Kampftruppen, ja. Sonst hilft die schönste Demokratie nichts, wenn man sie nicht verteidigen kann. Und er war nicht geliebt, weil er so viele Soldaten und so viel Macht ausübte, sondern weil er dem Land Frieden und Sicherheit brachte durch diese Kampftruppen, die er modernisierte. Und das Beste finde ich eigentlich noch, dann lesen wir hier noch vom Weinanbau. Da können wir sagen, das war ein Mann, so ein Kämpfer, ja, wie der König David oder so, der Goliath besiegt und das Blut klebte an seinen Händen, das lesen wir von David. Aber hier steht, er liebte den Weinbau. Also der war kein Workaholiker, der gefährdet war auszubrennen, sondern nach getaner Arbeit konnte der noch gemütlichen Wein trinken und konnte das Leben genießen. Er freute sich über den Erfolg, der ihm von Gott gegeben war. Er war ein ausgeglichener Mensch wohl, ja. Und dann lesen wir, dass er sein Ruhm sich ausbreitete bis Ägypten, also die damalige bekannte Welt, ja, Nordafrika und so weiter. Er war überall bekannt, weil er einfach so gut war. Weithin bekannt. Und da können wir uns vorstellen, die Bevölkerung, ja, die war sicherlich stolz auf so einen König, ja. Ich weiß nicht, ob wir das sagen können, wenn wir die letzten Jahre zurück, wir freuen uns so richtig über unseren Kanzler, so super, was der alles, weil, so ganz neutral, so, ja, also, aber, die haben wahrscheinlich, die Leute, die waren, haben nicht gesagt, oh, jetzt ist der schon das 40. Jahr an der Macht, es könnte eigentlich mal seinen Sohn langsam, der war ja selber auch jung und, nein, die waren dankbar, die waren stolz auf ihren König. Und, was wir hier auch gelesen haben, in Vers 4, und er tat, was recht war in den Augen, ganz wie es sein Vater Amasja getan hatte. Und er suchte Gott. Und Gott ließ es ihm gelingen. Das lesen wir bei Josef auch im Gefängnis. Gott ließ es ihm gelingen. Ein Mann, der nah an Gott war. Und ich glaube, ein Schlüssel auch, um zu verstehen, warum er so viel gelingen hatte, ist Vers 5, wo es heißt, er suchte Gott. Was heißt denn Gott zu suchen? Das heißt nicht, die Gemeinde zu suchen am Sonntag, die Gemeinde aufzusuchen, da ist Gott, sondern das bedeutet, in allen Alltagsfragen Gott zu suchen. Wenn ich vor irgendeinem Alltagsproblem stehe und überlege, wie gehe ich es an, dass ich Gott mit hineinnehme, ganz konkret bei ihm, beim Kampf oder beim Gestalten, beim Weinanbau, bei allen Dingen war Gott mit drinne. Er suchte, wie ist Gottes Wille in dieser konkreten Situation. Er machte es nicht aus sich heraus und das bedeutet dranbleiben. Dranbleiben, nämlich an Jesus, nicht die eigenen Schritte aus Erfahrung zu gehen, sondern sagen, ich bleibe an Jesus haften und folge ihm und suche seinen Willen. Und den kann ich ja nur tun, wenn ich die Bibel kenne. Da erfahre ich ja, was Gott will. Also er liebte das Wort, er liebte die Tora, er liebte die Gesetze, er war damit verbunden. Das drückt es aus, dass er Gott suchte. Und hier ist aber noch eine Anmerkung, habt ihr vielleicht gesehen, solange Zacharja lebte, das war wohl ein Prophet, nicht der Zacharja, hier ist ein anderer, und über den wird noch interessanterweise ergänzt, der Einsicht hatte in die Offenbarungen Gottes. Also ein Mann, dem Gott sich offenbart, dieser Prophet, der am Herrscherhaus bei Usia war, der nah mit seinem Herzen bei Gott war. Und interessant ist, überlegt mal in der Bibel, wo sind da Menschen, die besonders viel Offenbarungen hatten? Das war der Daniel, der hatte ganz viele Offenbarungen bekommen, und es war der Johannes. Und der Daniel wird in Kapitel 8 als viel geliebter bezeichnet. Und über Johannes wird gesagt, der Mann, den Jesus liebte. Also Menschen, die Offenbarung haben, die sich mit dem Wort, mit Gott beschäftigen, sind Menschen, die nah dran sind, die diese Liebe Gottes verstehen. Und dieser Mann, der prägte den Usia. Der verkündigte ihm, der zeigte ihm, wer Gott ist. Und das half dem Usia, im Alltag mit Gott zu leben. Und solange das da war, so lange war auch der Usia nahe dran. So lange war er mit Gott unterwegs. Und wir haben gelesen bis Vers 15 und da kommt ein Wort vor und dieses Wort hat es in sich, drei Buchstaben. Ich lese nochmal Vers 15. So verbreitete sich sein Ruhm weithin, weil ihm wunderbar geholfen wurde. Nicht aus eigener Kraft. Der Typ wurde nicht eingebildet. Er wusste, es kommt von Gott. Und dann lesen wir bis, B-I-S, bis er sehr stark wurde. Und Vers 16 beginnt auch mit diesen drei Buchstaben. Als er aber stark geworden war. Und jetzt wird ein Grund genannt, warum es bei ihm bergab ging, warum diese steile Karriere ein jähes Ende fand und es steil bergab ging, und zwar bis zum Schluss. Ganz krasse Geschichte. Lasst uns die mal lesen. Vers 16 bis 23. Da können wir wirklich sagen, wenn doch dieses blöde Wort bis hier nicht stände. Bis dahin haben alle gedacht, bis dahin, es ist alles in bester Ordnung, es ist alles stabil, dieser Mann, der wird kontinuierlich so weitergehen, auf den Mann ist Verlass. Gibt vielleicht auch so Leute in eurem Leben, wo ihr sagt, das sind sowieso so Eichen in meinem Leben, ja. Es gibt nicht viele, aber bei dem weiß ich, solange der in der Gemeinde sitzt, ist alles gut, ja. Ich hatte als Teenager so einen Mann, der war Missionar, ist dann später Missionar in Brasilien geworden und dem ging es dort richtig schlecht. Der ist zurückgekommen, hat gesagt, sein geistliches Akku ist leer und hat dann Missionsdienst abgebrochen, ist aus der Gemeinde weg. Das war für mich als Teenager, als ob, ich habe immer gedacht, solange der Mann existiert, wird mein Glaube auch nicht wanken. Ja, es gibt so Vorbilder und so einer ist der. Und jetzt lesen wir einfach Vers 16 bis 23 mal so am Stück durch. Und da lesen wir jetzt von dem Abstieg. Als er aber stark geworden war, jetzt kommt's, überhob sich, also hier ist nicht die Entmutigung, sondern überhob sich sein Herz zu seinem Verderben, zu seinem eigenen Verderben, ja. Und er versündigte sich, die Bibel nennt die Dinge beim Namen, er versündigte sich an dem Herrn, seinem Gott. Das ist eine persönliche Sache. Gott war ihm begegnet. Er kannte Gott. Er versündigte sich an dem Gott, den er kannte, an seinem Gott, indem er in die Tempelhalle des Herrn ging, um auf den Räucheraltar zu räuchern. Denken wir so, wunderbar, es geht da, wird er auch noch Priester. Aber wir wissen, in Israel war das ganz klar geregelt, der König war für die Herrschaft zuständig und der Priester für den Tempeldienst, ja. Okay, aber da kommen wir später noch hin. Ich lese einfach mal weiter. Aber der Priester Asaja, der Hauptpriester dort, ging ihm nach und 80 Priester des Herrn mit ihm. Der wird extra gesagt, vortreffliche Männer. Die traten dem König Ussia, die haben sofort überrissen, was hier los ist, kapiert, ja? Die traten dem König Ussia entgegen und sprachen zu ihm, Doppelpunkt, Ussia, es steht nicht dir zu, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die zum Räuchern geheiligt sind. Ausrufezeichen. Verlass das Heiligtum, denn du hast dich versündigt. Und das bringt dir vor Gott, dem Herrn, keine Ehre. Da wurde Ussia, und wie ist jetzt die Reaktion? Da wurde Ussia zornig, während er die Räucherpfanne in seiner Hand hielt, um zu räuchern. Als er aber seinen Zorn gegen die Priester ausließ, wahrscheinlich gewalttätig, in dem Moment, da brach der Aussatz an seiner Stirn aus, vor den Augen der Priester im Hause des Herrn, in der Gegenwart Gottes, beim Räucheraltar. Denn als sich der Oberpriester Asaja und alle Priester zu ihm hinwandten, siehe, da war er aussätzig an seiner Stirn. Da jagten sie ihn rasch hinaus und auch er selbst machte sich schnell davon, weil der Herr ihn geschlagen hatte. So war der König Ussia aussätzig, es kommt leider wieder dieses Wort, bis zum Tag seines Todes. Und wohnte als Aussätziger in einem abgesonderten Haus. Denn er war vom Haus des Herrn ausgeschlossen. Ja? Ein Kranker mit Aussatz durfte nicht in den Tempel. Er war vom Gottesdienst ausgeschlossen. Und sein Sohn Jotham stand dem Haus des Königs vor und richtete das Volk des Landes. Was aber mehr von Ussia zu sagen ist, die früheren und die späteren Begebenheiten, das hat der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, aufgezeichnet. Und Ussia legte sich zu seinen Vätern und sie begruben ihn bei seinen Vätern. Und jetzt kommt die besondere Erwähnung, auf dem Feld bei der Grabstätte der Könige, denn sie sprachen, er ist aussätzig und sein Sohn Jotham wurde König an seiner Stelle. Also wahrscheinlich war das Grab schon dort, wo die Väter waren, aber es war abseits. Selbst nach dem Tod war er noch abgesondert. Ja. Ja, Katastrophe, ja. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Was für eine Tragik, ja, denkt man. Als er stark geworden war, in seiner Stärke, ja, er verlor im Erfolg irgendwo die Bodenhaftung und das Bewusstsein, wem er es zu verdanken hat und von wem er abhängig ist. Warum sage ich das? Weil er begann jetzt eigenmächtig zu handeln. Er überlegte, er beobachtete sich selbst, reflektierte sich und dachte, was ich schon alles hingekriegt habe und wie der Herr mich so gesegnet hat, jetzt steht mir es auch zu, das zu tun, was die Priester tun, nämlich direkt in den Tempel Gottes zu gehen. Und das war nur den Priestern vorbehalten. Ja? Also er lebte nicht mehr so in der Abhängigkeit von Gott, weil sonst wüsste er, was im Gesetz steht und was erlaubt und was verboten ist. Er handelte aus sich selbst heraus. Er lebte aus der Erfahrung. Und das ist, glaube ich, wirklich hier ein Punkt, wo wir sagen, das ist eine große Gefahr, dass wir nach vielen Jahren, wo wir mit Gott vielleicht auch gesegnet unterwegs sind, den Eindruck bekommen könnten, es läuft doch auch ohne Gott zu suchen ganz gut. Ich merke das, ich bin jetzt 17 Jahre in Ferlach, ja, in der südlichsten Stadt von Österreich. Und wir werden im Sommer wahrscheinlich den 17. Almgottesdienst machen. Und den 17. Ostergottesdienst, den 17. Weihnachtsgottesdienst. Und dann schaue ich in mein Heft vor 16 Jahren, da den Gottesdienst erinnert sich kein Mensch mehr dran und weiß ich nicht. Und aber das ist ja noch nicht so schlimm, ne? Aber wenn ich überlege, wie ich mich damals vorbereitet habe, da habe ich im Wort gelesen und gesucht, Herr, was willst du? Dann habe ich die Menschen vor Augen und dann denke ich mir, ich handle jetzt einfach aus Erfahrung. Und dann mache ich das und es klappt auch noch. Und die Leute sagen, ja, war eine gute Predigt. Dann mache ich das nächste Mal wieder so. Und das geht in ganz vielen Dingen, wo wir es in der Vergangenheit gewohnt sind, mit Gott zu leben, Gott zu fragen, wie soll ich mich hier verhalten? Und je älter wir werden, und Erfahrung ist ja was Wunderbares, ja? Aber wenn wir, wenn die Erfahrung das Suchen Gottes ersetzt, wird's gefährlich, ja? Dann überschätzen wir uns. Und dann kann Gott nicht mehr so segnen. Und ich muss auch sagen, immer die Nähe Gottes suchen kann auch anstrengend sein. Ich find's, also wenn man irgendeinen Job hat und den arbeitet man ab, ja, aber ich muss, wenn ich mich auf irgendwas vorbereite, weiß ich ganz genau, wenn Gottes Geist durch mich oder durch einen Verkündiger oder durch mich reden will, dann kann ich nicht irgendwie, dann weiß ich, ich muss mich dem aussetzen, ich muss mich dem ausliefern, ja. Und das ist anstrengend, das immer Gott zu suchen, weil wir sehen Gott ja nicht, gell? Und dann denkst du dir, ja, und jetzt suchst du wieder und dann bist du vielleicht auch ein bisschen faul und liest nicht in der Bibel und das schleichen sich so schnell Dinge ein, dass wir leben, ohne Gott zu suchen, ja? Ich meine, also wer 100 Jahre lang Erfahrung hat, ja? Oder wie das Jubiläumsheft, 100 Jahre, gell? Dann ist das doch alles ein Selbstläufer, oder? Und genau das kann Aufbrüche und Erweckung verhindern, ja? Selbstgefälligkeit kann, ja? Wenn der Charakter nicht mit den Errungenschaften Schritt hält, wenn er zurückfällt. Er wurde von seinem eigenen Erfolg zu Fall gebracht. Hochmut und Selbstüberschätzung können uns genauso zur Gefahr werden und zum Fall führen, eben wie auch Entmutigung. Ich weiß nicht, wo du eher gefährdet bist, ja. Aber vielleicht denkst du, ich bin ja nicht hochmütig, aber in dem Moment, wo du denkst, ich krieg mein Leben schon selbst auf die Reihe, ich muss jetzt nicht überall Gott dazu nehmen, ja. Ich habe schon auch meine eigene Erfahrung, dann ist das schon Hochmut, ja. Er wurde anmaßend, er dachte, er steht über dem göttlichen Gesetz und er könnte König und Priester gleichzeitig sein. Er meinte, ihm stehen bestimmte Privilegien zu. Ich bin heute durch diesen Ort gefahren, der mit B beginnt. Wie heißt das schon wieder? Wir haben vorhin kurz geredet. Berching, ja. Und da war so eine große, ich glaube, katholische Kirche. Und davor, wahrscheinlich wohnt der Pfarrer da. Und da war so ein Parkplatz. Und davor steht, wer hier parkt, muss am Sonntag predigen, ja. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also, das kann natürlich passieren, wenn du denkst, okay, ich diene jetzt dem Herrn schon so lange. Und jetzt habe ich schon auch ein bisschen ein Vorrecht, dass ich da vorne sehe. Oder dass ich, oder wenn du irgendwie, dass sich im Laufe der Zeit ein gewisser Stolz oder zum Privilegiendenken einnistet. Und wenn wir hier lesen, Gott lässt es ja nicht unbeantwortet. Hier kommen, das müssen wir mal lesen, wie das hier zuging. Dann kommen hier diese Priester und dann steht hier ganz bewusst, aber der Priester Asaja ging ihm nach und 80 Priester des Herrn mit ihm vortreffliche, also der Ossia kam da mit seiner Räucherpfanne in den Tempel Gottes rein und der Ossia, der kannte ja dieser Priester, der kannte den ja, der wusste, das ist ein zuverlässiger, treuer Mann, der traute seinen Augen wahrscheinlich nicht. Wandelt der Schlaf oder was macht der Mann hier? Und bis er kapierte, der überhebt sich. Und dann hatte der 80 Männer parat, vortreffliche, und müsst ihr mal vorstellen, ich weiß nicht, wie viele wir hier sind, aber sind wir 80, ich weiß nicht. Aber stellt euch mal vor, ihr alle würdet merken, hier läuft irgendwas ganz gewaltig schief hier vorne und ihr würdet alle aufstehen und die Katrin würde hier auf mich zukommen und sagen, stopp, ja, dann würde ich sagen, okay, hier, ich muss irgendwas falsch gemacht haben, ja. Aber der reflektierte sich, der war so überheblich, dass er sich gar nicht mehr selbst reflektierte und dann wurde er, seine Reaktion war, er wurde zornig, ja. Er ließ sich nicht mehr korrigieren. Und die sagten ihm, das Argument war, das wird dir bei Gott keine Ehre einbringen. Also wenn wir im Glaubensleben nachlassen, dann merken wir ja schon, dass wir Gott das nicht so doll finden, ja. Aber das war ihm in dem Moment auch egal. Der war so von sich eingenommen, dass ihm, wie Gott über sein Leben denkt, nicht mehr so wichtig war.
Und das alles führte zu ihm, bei ihm zu einem ganz massiven Abfall bis zum Schluss.
Er ließ sich nicht mehr korrigieren. Hast du Leute in deinem Leben, denen du Rechenschaft gibst? Muss man nicht haben, gell? Aber ich glaube, es tut sehr gut, wenn es Menschen gibt, denen man sein Leben und sein Verhalten erklären kann und muss. Dass man rechtzeitig Rechenschaft ablegt, das hätte diesem Usias so gut getan. Wenn da einer gewesen wäre, auf den er gehört hätte. Wenn dieser Zacharja noch da gewesen wäre. Aber nachdem der Zacharja da war, hat der Usias sich wahrscheinlich auch keine neuen gesucht. Er hat gesagt, jetzt bin ich selbst Herr im Haus. Ich habe diesen Spruch hier in diesem Buch auch gelesen. Diese Sorte Freunde sind wie ein Leitplanke auf einer schmalen Straße durch die Berge. Das war doch, da hatten wir das nicht im Interview gerade, mit dem, dass du gerne mal an der Seite so lang schrammst, gell? Aber wie gut, dass es diese Leitplanken gibt, ja? Und Freunde wollen solche Leitplanken sein, wo man sich reiben kann, wo man sagt, hey, jetzt stopp nicht weiter, ja? Jetzt wird's gefährlich. Du kommst von der Bahn ab. Diese Sorte Freunde sind wie Leitplanken auf einer schmalen Straße durch die Berge. Und sein Ende, haben wir gelesen, war Sackgasse. Es gab kein Zurück mehr für ihn. Von Zorn und Sturheit geprägt. Er besuchte keinen Gottesdienst, keinen Tempel mehr. Er war isoliert, einsam, krank und auch entstellt durch den Aussatz bis zum Schluss. Und sogar sein Grab war noch isoliert. Hätte man dem Usia 20 Jahre vorher gesagt, hey, übrigens Usia, weißt du, was du in 20 Jahren tun wirst? Du wirst eine Räucherpfanne nehmen, hä? Und wirst Priester spielen? Niemals. Du verwechselst einen anderen Usia. Ja? Das könnte mir nie passieren. Hätte er vielleicht selbst über sich gelacht. Und jetzt sowas. Was wird einmal von deinem Leben in Erinnerung bleiben? Ist es dieser Mann, der mit Gott angefangen hat? Und dann ist er irgendwann mit der Sekretärin durchgebrannt? Oder irgend sowas, was dann in Erinnerung bleibt? Gott weiß heute schon, wie du abschließen wirst. Und er weiß auch, wo ich mich innerlich befinde. Wir haben gestern diese Lebenskurven uns angeschaut, gell, wie es manchmal so lala geht und manchmal hoch, runter und dann. Und er weiß, wo wir stehen. Und er weiß, das ist schon krass, gell, Gott weiß heute, jetzt schon, wie du einmal abschließen wird. Wir wissen, Gott schaut uns ins Herz. Und wenn wir hier sitzen und vielleicht strahlen, dann denken die alle, wunderbar, bei Bruder XY ist alles so wie immer. Und hätte man den Usia einen Tag vor diesem Sündenfall besucht, hätte auch keiner wahrscheinlich gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Das heißt, es entwickelt sich, es bahnt sich an, es kommt nicht so aus dem Nichts heraus, dass man vom Glauben wegkommt. Der Entmutigung oder auch der Überheblichkeit geht meistens eine gewisse Gleichgültigkeit voraus. Dass uns Dinge, die uns mal wichtig waren, als wir gestartet sind, nicht mehr so wichtig sind. So als ob die geistliche Temperatur irgendwie abkühlt. Ja, als ob man das fühlen könnte, dass den Puls, die Temperatur, als ob da was innerlich langsam abkühlt. Ich vergleiche es gerne mit einer Person, die Zeitung liest, die in der Sonne sitzt, im Garten draußen, der schön mollig warm und sitzt und genießt im T-Shirt und plötzlich fängt es an zu frösten. Was ist denn jetzt? Warum friere ich denn so? Und schaut sich um und merkt, dass die Sonne weitergezogen ist und man schon seit einer halben Stunde im Schatten sitzt. Aber beim Zeitunglesen hat man gar nicht gemerkt, dass der Schatten so kommt. Ja? So ein langsames Abkühlen der geistlichen Temperatur. Wenn man merkt, du suchst nicht mehr so nach Jesus, wie du es einmal getan hast. Du tauchst nicht mehr so begierig in sein Wort ein, wie du es mal tatest. So genießt die Gemeinschaft anderer Glaubender nicht mehr so, wie es mal war. Du stehst vielleicht, im Bild gesprochen, im Schatten, weit weg vom Sohn Gottes. Und du weißt nicht mal, wie du dahin gekommen bist. Wie du dort gelandet bist. Wie dein Herz so kalt geworden ist. Ich glaube, wir haben da schon ein Empfinden auch innerlich. Wenn wir denken, wo wir vielleicht mal geistlich gebrannt haben für den Herrn und wie es ist. Und ich glaube, die Botschaft ist, die sehen wir heute nicht so stark beim Uzzia als Vorbild. Das werden wir morgen noch stärker sehen. Aber das Gute, die gute Nachricht bei Gott ist, und das muss ich hier mal reinzeichnen. Es gibt, und das ist die biblische Botschaft, es gibt zu jeder Zeit hier eine Tür zurück in die Sonne, zurück zum Sohn, ja. Und dieser Tür hier raus aus dem Dilemma nennt die Bibel einfach, ganz einfach, Umkehr, Bekennen oder auch Buße. Und ich habe oft gedacht, allein das Wort Buße ist schon, also das, aber ich lerne es immer mehr zu schätzen, wenn ich versage. Und das macht unseren christlichen Glaube aus. Wir können jederzeit umkehren. Auch wenn du Jahre und Jahrzehnte schon kalt geworden bist im Glauben, kannst du jederzeit sagen, stopp, aus, ich gehe aus dieser Tür raus und kehre um. Ich will nicht schlecht abschließen. Das kann Jesus. Das ist die Kraft der Vergebung durch Jesus. Und das ist die starke Botschaft des Evangeliums. Wir können jederzeit, und das ist das, was ich erlebe, ja. Und je älter ich werde, und merke ich, wie schnell ich auch mal abkühle geistlich. Und ich merke, was für eine tolle Möglichkeit die Buße ist. Einfach zu sagen, Herr, ich bin auf dem falschen Dampfer. Ich bin geistig abgekühlt. Das will ich nicht. Ich kehre um. Ich will umkehren. Ich will zurück in die Sonne. Ich will zurück zum Sohn. Ich will deine Ehre wieder haben. Und das ist so stark beim Evangelium. Und wir können nachjustieren. Wir können uns neu entscheiden, neu ausrichten. Und das ist, glaube ich, die starke Botschaft ist die der Buße. Und die große Gefahr bei uns Gläubigen oder die wir uns Christen nennen oder es auch sind, ist dieses Dahingewurschtle ohne Abhängigkeit zum Sohn. Ohne Gott zu suchen, eigenständig leben. Ja, das war bei Eva der Sündenfall und das ist auch bei uns das Problem. Dieses eigene Dahingewurschteln und geistlich immer, immer langsam kühler zu werden. Ja? Und da haben wir die Chance zu sagen, ich will nachjustieren, ich will da raus, ich will gut abschließen, ich will am Herrn dranbleiben. Und dazu möchte ich uns ermutigen, uns dazu entschließen und eben nicht bitter und schlecht abzuschließen. Und mir ist auch noch wichtig, dass wir die Chance nutzen, auch die Zeit, das sind oft so Zeitfenster, ja, so Türen, wo wir sagen, okay, ich habe das erkannt und ich will nicht warten, bis es noch schlechter wird, sondern ich sag's heute, ich will da raus, ich will da umkehren, ich will wieder in die Sonne, ich will zum Sohn, ich will mich wieder ziehen lassen, ich will Gott ganz neu suchen. Ja. Dazu möchte ich euch ermutigen und eben auch noch sagen, dass wir auch da ins Gespräch kommen können, dass wir auch Leute unseres Vertrauens da ansprechen. Ich habe gesagt, die Freunde, die als Leitplanke sind, der Uzzia hatte so jemanden scheinbar nicht. Lasst uns mutig sein, zum Bruder, zur Schwester hinzugehen und sagen, hey, hilf mir da raus. Ich bete noch mit uns. Hey Jesus Christus, wir danken dir für dieses Vorbild, für dieses Beispiel vom Uzzia, der irgendwann abgekommen ist, der sich falsch eingeschätzt hat, dessen Herz sich überhoben hat und der dich so nicht mehr gesucht hat. Hey Jesus, du weißt, wo wir stehen, wo wir vielleicht auch geistlich abgekühlt sind und es vielleicht gar nicht gemerkt haben. Hey Jesus, wir danken dir für die Türe der Umkehr, der Buße. Wir danken dir, dass du da bist und dass bei dir jederzeit, steht geschrieben, du klopfst an der Tür und wer öffnet? Da steht nichts von lange warten und langsam öffnen, sondern wer öffnet, zu dem kehrst du ein. Hey Jesus Christus, Bitte gib uns den Mut, dass wenn wir merken, dass da eine geistliche Abkühlung da ist bei uns, dass wir uns neu aufmachen, nachjustieren und dir wieder ganz mit Freude nachfolgen können. Amen.